Werbung.
Verlinken Sie IT mit Energie und speichern Sie sich die besten Karrierechancen ab. Datenarchitektur, Backend-Frontend-Anwendungen, Cybersecurity. Ihre Arbeit schafft das digitale Rückgrat für innovative Energieversorgung von morgen. Bringen Sie sich in ein Team ein, das mehr bewegt als Bits und Bytes. Zusammen schaffen wir die Netzinfrastruktur für den weltweit größten Internetknoten. Arbeiten bei Mainova. Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter mainova.de/karriere.
Hallo und herzlich willkommen bei CT Uplink. Heute geht es um Solaranlagen von ganz klein und günstig für jedermann bis richtig guten High-End-Anlagen, mit denen man Geld sparen kann und sogar bei Stromausfall noch autark bleibt. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo und herzlich willkommen zu CT Uplink, dem Podcast aus Nerdistan. Wir sprechen heute über Solaranlagen und dafür habe ich hohen Besuch aus der Chefredaktion, und zwar einmal Georg Schnurer und
Hallo.
Jan Mahn.
Hallo.
Georg, du hast die Artikelstrecke für das aktuelle Heft eingeleitet und da geht es um Solaranlagen. Nun hat jeder schon mal den Begriff Balkonkraftwerk gehört. Das sind die kleinen Zellen, die sich im Prinzip leicht auf jedem Balkon montieren lassen. Wo geht's denn da preislich los und ist das wirklich was für jedermann?
Also das ist ganz unterschiedlich. Es geht preislich, sag ich mal seriös, bei 400 bis 500 € los. Und nach oben hin sind die Grenzen, gut, also man kann ein Balkonkraftwerk auch für über 1.000 € kaufen. Das ist aber dann nicht besonders wirtschaftlich. Generell gilt im Moment leider noch, 600 Watt ist die Grenze für ein Balkonkraftwerk. Das sollte sich ja auf 800 Watt erhöhen, wenn dann endlich mal der Solarpakt 1 seinen Weg durch den wunderbaren Bundestag und den Bundesrat und die ganze wunderbare Politik schafft. Ja. Also dann kann man 800 Watt da installieren. Und mein ganz privater Tipp ist, also entweder man kauft sich heute einen Wechselrichter, der umschaltbar ist, also von 600 auf 800 Watt, oder man sagt Scheiß auf die Politik und kauft sich gleich ein 800 Watt Balkonkraftwerk, weil es wird in Kürze legal sein. Da muss man halt mit der Anmeldung ein bisschen warten.
Du hast gerade zwei Sachen erwähnt. Anmeldung klingt schon wieder so ein bisschen bürokratisch. Das heißt, ich gehe jetzt nicht in den Baumarkt meines Vertrauens, kaufe mir ein Solarmodul, verkabel das und los geht's, sondern das hat noch Hürden.
Also bei aktueller Gesetzeslage, ohne das Solarpaket 1, ist es so, dass ich das Balkonkraftwerk tatsächlich sowohl bei meinem Energieversorger über zum Teil ganz umständlich hässliche Formulare mit, ich sag mal, Balkonkraftwerk Installationsverhinderungsvorschriften anmelden muss. Und dann muss ich zusätzlich noch bei der Bundesnetzagentur anmelden und dabei jede Menge Daten angeben, die ich aber meistens aus den Datenblättern der entsprechenden Pakete zusammenkriege. Das meiste ist halt der Wechselrichter, da steht fast alles drin. Wenn das Solarpaket 1 endlich verabschiedet ist, dann entfällt diese lästige Anmeldung beim Netzbetreiber. Dann muss ich nur noch in einem verkürzten Verfahren das bei der Bundesnetzagentur anmelden. Das ist dann wirklich sehr, sehr einfach. Da sind nur noch ganz wenige Daten, die gefordert sind. Und das Allerbeste, vorausgesetzt das Paket kommt irgendwann mal, ich kann mit meinem Balkonkraftwerk einfach loslegen, nachdem ich es angemeldet habe bei der Bundesnetzagentur. Und es ist völlig egal, was ich für einen Zähler habe. Es ist die Aufgabe des EVUs bzw. meines Netzbetreibers. Ja, das Wort suchte ich jetzt gerade. Dafür zu sorgen, dass ich einen Zähler habe, der nicht rückwärts dreht. Das ist dann nicht mehr mein Problem. Das ist eigentlich eine sehr schöne Erleichterung, weil das war in der Vergangenheit oder ist nach aktueller Lage immer noch eine schöne Möglichkeit, zu verhindern, dass man seinen eigenen Strom erzeugt, indem der Energieversorger halt einfach sagt, oh, das dauert jetzt. Und übrigens, der Zählerwechsel, der kostet auch noch. Und nee, ich weiß gar nicht, ob wir das dieses Jahr noch machen können. Mhm. Also da haben schon viele Leute, auch bei uns in der Straße, haben zum Teil 8 Monate, 9 Monate gewartet, bis die Anlage dann endlich angeschaltet werden durfte, obwohl sie die ganze Zeit schon betriebsbereit war. Wobei, muss man fairerweise sagen, das waren jetzt keine Balkonkraftwerke, sondern das war was richtig Großes fürs Dach. Aber eben auch das, was man sich als Privatmensch durchaus auch nochmal installieren kann.
Da über die richtig großen Sachen sprechen wir gleich noch. Du hast eben ein zweites Stichwort genannt, der Wechselrichter. Also im Prinzip, grob gesprochen, besteht eine PV-Anlage aus zwei Komponenten. Einmal die Zellen, die man natürlich dann sieht am Balkon. Und dann gibt es noch den Wechselrichter. Der macht technisch aus dem Gleichstrom, dem Wechselstrom, und schiebt es irgendwie in meine Hausverteilungsanlage
rein.
Genau,
so kann man das ungefähr, also ganz grob gesprochen, bei Balkonkraftwerken habe ich normalerweise einen sehr, sehr einfachen Wechselrichter. Ja. Der leistet halt 600 oder 800 Watt und wandelt die Energie, die von den in der Regel zwei Solarzellen kommen, um in den Wechselstrom, den ich brauche, kümmert sich aber auch nicht großartig darum, ob da jetzt verbraucht wird oder nicht, sondern der schiebt das da einfach rein. Das Einzige, was diese Mikrowechselrichter, so heißen diese Teile, noch machen, ist, er guckt, ist da Strom auf der Leitung. Aha. Wenn da nämlich kein Strom auf der Leitung ist, dann macht er gar nichts. Und das muss auch so sein, weil ich diese Wechselrichter quasi mit einem ganz normalen Schuko-Stecker, also dieses Ding mit den zwei Teilen da vorne dran, mit den zwei Spießern, mit dem darf ich das anschließen. Wenn der Wechselrichter jetzt Strom produzieren würde, auch wenn der Strom aus ist, dann könnte ich da ja vorne anfassen, dann würde ich ordentlich eingezwiebelt kriegen und vielleicht ins Krankenhaus dürfen oder Schlimmeres. Mhm. Insofern ist da so eine Schutzfunktion eingebaut, die halt dafür sorgt, wenn der Strom ausfällt, liefert auch das Balkonkraftwerk bzw. der Wechselrichter keinen Strom mehr. Das ist bei den größeren Anlagen durchaus anders. Da kann man oder gibt's Optionen, wie man da auch Notstrom mit erzeugen kann.
Okay, das jetzt wird, glaube ich, klar, warum ein Balkonkraftwerk so einfach in Betrieb zu nehmen ist. Das heißt, ich muss da gar nichts verkabeln. Ich habe einen normalen Stecker und habe idealerweise dann auf dem Balkon eine Außensteckdose und stecke den Wechselrichter und die Solaranlage da einfach nur rein und sie schiebt den Strom dann einfach durch die Steckdose in mein Hausnetz.
Da haben wir jetzt eine Debatte ein bisschen abgekürzt, die schon ein paar Jahre geht, nämlich die Frage mit dem Stecker. Neben der Politik gibt es auch noch andere, die da mitreden. Das ist unter anderem eben das Normungsgremium des VDE, das ist die DKE, die Deutsche Kommission Elektrotechnik, die macht die Normen. Und aktuell, nach aktueller Norm, ist es noch nicht normgerecht, mit dem Schuko-Stecker einzuspeisen. Es ist angedacht, das zu ändern auf Schuko-Stecker. Bisher gibt es spezielle Einspeisesteckdosen. Mittlerweile hat der Markt sich aber für einen anderen Stand der Technik entschieden. Auf dem gesamten Markt werden Schuko-Stecker verkauft. Damit muss jetzt diese Deutsche Kommission Elektrotechnik ihren Ankündigungen Taten folgen lassen und die Normen entsprechend anpassen, weil der Stand der Technik und die Normen weichen hier ausnahmsweise mal ab. Mhm. Der gesamte Markt verkauft Schuko-Steckdosen und wer ein Balkonkraftwerk betreibt, ja, es ist sicher und man kann das machen, Schuko-Stecker kaufen und keine Wieland-Einspeisesteckdose vom Elektriker installieren lassen. Das ist mein persönlicher Tipp.
Das ist offenbar der Fachbegriff, eine Wieland-Steckdose vom
Fachbegriff? Es ist kein Fachbegriff, Wieland ist ein Hersteller.
Ist ein Hersteller.
Ein deutscher Hersteller, der auch Mitglied im VDE ist und auch an der Normung wohl maßgeblich beteiligt war, hatte die gute Idee, dass man doch mit diesen Einspeisesteckdosen ganz gut auch Geld verdienen könnte.
Was hätte die letztlich für einen Vorteil? Wahrscheinlich nur, dass man nicht, wenn man über das Kabel stolpert, Ding aus der Wand reißt. Ne?
Die Stecker sind berührungssicher, also die haben keine zwei Pins, die vorne raus voreilen, dass man dagegen kommen kann. Von daher, wenn es keine Abschaltvorrichtung, also keinen NA-Schutz gäbe, bräuchte man einen solchen Stecker. Da es diesen NA-Schutz gibt, kann ich die Schuko-Stecker einfach bedenkenlos berühren. Mhm. Also ich kann rausziehen, anfassen und es passiert genau nichts. Der NA-Schutz ist deutlich schneller.
Mhm. Jetzt, was ich mich dann gefragt hatte, wenn wir jetzt dann über 600 oder vielleicht bald 800 Watt sprechen, das ist ja natürlich jetzt, wenn man sich so den Stromverbrauch von der durchschnittlichen Haushaltsgröße mal anschaut, ist das ja jetzt auch nicht die Welt. Wie weit komme ich denn damit? Jetzt gerade vielleicht im Hinblick auf den Winter. Da hattest du ja auch noch drüber recherchiert, Jan.
Ja, müssen wir mehrere Teile teilen. Der größte Teil deines Hausverbrauchs. Du bist zum Beispiel jetzt gerade, sitzt du hier im Studio. Mhm. Was gerade bei dir in deiner Wohnung zu Hause passiert, kann ich mir gut vorstellen. Da läuft ein Router. Mhm. Da läuft bei dir im Sonderfall eine Menge Smart Home Zeug. Das wird ein paar Watt ziehen. Da läuft ein Kühlschrank, vielleicht noch eine Kühltruhe. Und dann ist ja auch erstmal gut. Mhm. Vielleicht noch ein Nass. Also das ist vielleicht ein Grundverbrauch von 100 in der Mietwohnung und 200 in einem Haus mit Lüftungsanlage 300 Watt. Und das ist einfach das, was immer so vor sich hin brummt. Mhm. Und genau das ist das, was ich einen großen Teil des Tages mit einem Balkonkraftwerk abdecken kann. Und das ist ein Großteil dessen, was ich so an Strom verbrauche über den Tag. Das deckt nicht ab, wenn ich um 12 Uhr koche, dann geht meine elektrische Herdplatte mit 3,5 Kilowatt an. Das deckt es nicht ab, auf alle Fälle. Ein E-Autoladen deckt es auch nicht ab. Aber das, was ich so an Grundverbrauch über den Tag habe, dafür ist ein Balkonkraftwerk extrem gut. Und dadurch ist auch der Eigenverbrauch von dem Balkonkraftwerk sehr gut. Also sehr, sehr viel Strom, der so über den Tag entsteht, wird sofort im Haus verbraucht und fließt nicht kostenlos ins Netz. Mhm. Also deswegen lohnt sich ein Balkonkraftwerk einfach. Und ja, ich kaufe weiter Strom beim Netzbetreiber. Aber wenn ich im Jahr 600 Kilowattstunden erzeuge, davon vielleicht 400 Kilowattstunden selber direkt verbrauche, dann lohnt sich ein Balkonkraftwerk in unter 10 Jahren.
Mhm. Wobei man also ganz streng genommen müsste auch, also das Balkonkraftwerk, wenn es mehr Strom erzeugt, als ich selber gerade verbrauche oder mehr Energie versorgt, müsste man ja korrekterweise sagen, dann wird das ja eingespeist. Das heißt, es fließt in das Netz des Versorgers. Und wenn ich jetzt tatsächlich einen Zweirichtungszähler habe, dann muss der Versorger diese eingespeiste Energiemenge bezahlen. Allerdings bezahlt er das mit knapp 8 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, das sind Peanuts und noch ein paar Peanuts obendrauf. Mhm. Das ist also nicht so viel, aber ganz klar, eigentlich muss der Energieversorger das bezahlen, was ich da einspeise. Allerdings lassen sich ganz viele Energieversorger so einen Wisch unterschreiben, auch so ein bisschen mit der Geschichte, ja, das muss so sein, dass man auf die Einspeisevergütung verzichtet. Ist mehr so eine philosophische Frage, weil sind wirklich nur ein paar Centbeträge, die man da bekommt, aber formal muss es bezahlt werden.
Man kann es ausrechnen, wenn einem 800 Watt Balkonkraftwerk wird ungefähr 800 Kilowattstunden übers Jahr machen. Davon werde ich ungefähr 600 verbrauchen. Das sind so Zahlen, die ich mal erhoben habe bei ein paar Kollegen. Und das heißt, 200 bleiben vielleicht über. Und da kann ich ausrechnen, 200 mal 8 Cent. Ich kann mir das vom Energieversorger überweisen lassen. Definitiv. Ja. Ich kann mir das Papier vielleicht auch sparen. Aber über 20 Jahre ist auch das Geld. Die Halterung ist damit schon mal bezahlt über 20 Jahre.
Ja, wobei ich glaube, ne, jetzt für einen Endkunden kostet eine Kilowattstunde je nach Vertrag 20 bis 30 Cent. Ich
deswegen glaube, Eigenverbrauch. Also du musst Eigenverbrauch machen. Aber alles, was dann noch darüber hinaus ins Netz plätschert, eben so ungefähr 200 Kilowattstunden, die kriege ich dann vergütet. Das Geld sparen, um das nochmal ganz klar zu sagen, das Geld spare ich über den Eigenverbrauch. Weil dann vermeide ich 30 Cent Konsum. Mhm. Und das bisschen Einspeisevergütung ist bei den Balkonkraftwerken und Kleinanlagen ziemlich egal. Mhm. Bei größeren Anlagen ist das was anderes. Da lohnt sich auch Einspeisevergütung.
Wir hatten jetzt schon über Anmelden beim Energieversorger und der Bundesnetzagentur gesprochen. Kann ich das in meiner Mietwohnung einfach machen? Oder ist das ähnlich heikel wie ich baue mir eine Satellitenschüssel irgendwo hin oder nehmen andere bauliche Veränderungen vor. Das hängt ja erstmal nur am Balkongitter im Prinzip.
Ja, ja. Da wird es schon wieder juristisch kompliziert und auch die Debatte und politisch auch schwierig und die Debatte geht auch schon ein bisschen länger. Es gibt eine Aussage von Baurechtsexperten, die sagen, dass es keine bauliche Veränderung ist. Das sagt auch das Deutsche Institut für Bautechnik, dass es keine bauliche Veränderung ist, wenn ich etwas an meinem Balkongitter hänge. Deshalb müssen Balkonkraftwerke auch keine Bauprodukte sein. Bis sich das in allen Landesbauordnungen niedergeschlagen hat und das überall angekommen ist, dauert das noch ein bisschen. Aber die Rechtslage und die fachliche Einschätzung ist kein Bauprodukt, keine bauliche Veränderung. Vermieter sehen das aber grundsätzlich anders und das ist ein großes Problem. Mein Vermieter kann mir einen Strich durch die Rechnung machen.
Also man sollte auf jeden Fall vorher fragen, A, ist mein Stromzähler geeignet und B, spielt der Vermieter mit, weil Georg hatte erwähnt, ne, wenn ich jetzt mehr produziere, als ich verbrauche und der rückwärts zählt, das wäre das, unschön, dann sind wir schnell in einem Stromdiebstahl.
Ja, nein, also im Moment ja, aber sobald das Solarpaket 1 und es kommt ja vielleicht, salam alaikum, irgendwann mal, dann ist das nicht mehr illegal. Mhm. Dann ist das Problem des Energieversorgers. Also darüber muss ich mir keine Gedanken machen. Aber was ich tatsächlich tun sollte, ist, bevor ich mir ein Balkonkraftwerk, was übrigens auch auf der Garage stehen darf, also Balkonkraftwerk ist nur das Synonym für eine kleine Anlage. Die kann auch an der Wand hängen. Also bei mir hängt zum Beispiel mein Balkonkraftwerk an der Südfassade, weil da zufällig noch ein bisschen Platz war. Und da kann ich es hinbauen. Aber bevor ich es hinbaue, muss ich halt klären, darf ich das? Also so kritisch ist natürlich immer der liebe Vermieter. Ganz besonders schlimm sind Wohnungsbaugenossenschaften, Eigentümergemeinschaften, das Look and Feel des Hauses. Also da
das einheitliche Erscheinungsbild von nicht gerade schönen Mehrfamilienhäusern ist in Deutschland ziemlich hoch priorisiert. Das sollte sich eigentlich ändern. Es gibt nämlich im Wohneigentumsgesetz auch Ausnahmen von der Zustimmungspflicht. Das gilt aktuell für E-Ladesäulen, das gilt für Rollstuhlrampen zum Beispiel, also behindertengerechte Umbauten. Und eigentlich stand in der Idee für den Solarpark auch drin, dass Balkonkraftwerke ebenfalls als priorisierte Maßnahme oder als privilegierte Maßnahme hinzukamen. Das stand so im Entwurf, das ist, glaube ich, sogar so durchs Kabinett gegangen. Danach muss die sogenannte Immobilienwirtschaft, wahrscheinlich auch die Großen, ausreichend lobbyiert haben. Wir stecken nicht drin, vielleicht auch finanzstarke Argumente gehabt haben, das wissen wir nicht. Auf alle Fälle wurde hart dagegen lobbyiert und jetzt ist es aus dem Entwurf wieder raus. Aktuell sollen Balkonkraftwerke jetzt keine privilegierte Maßnahme werden. Das hätte bedeutet, dass ich meinem Vermieter nicht hätte fragen müssen, er hätte nicht zustimmen, er hätte es nicht verhindern können. Mhm. So, das wäre ein herber Rückschlag, gerade für die großen Vonovia und Deutsche Wohnen, die stark gegen Balkonkraftwerke sind, ihre Hausverwaltung anweisen, das hart zu verhindern. Gegen die wäre das ein harter Schlag geworden, hat die Politik leider so nicht hingekriegt. Bin ich ziemlich enttäuscht von, aber so ist die Welt. Vielleicht beim nächsten Mal oder bei einer neuen Regierung.
Ja. Vielleicht das.
Also den Teil verstehe ich. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ich gebe nicht so richtig viel aus für ein Balkonkraftwerk. Allerdings produziert es jetzt auch nicht so viel Strom und eine Einspeisevergütung bekomme ich in der Regel nicht. Und wenn, dann lohnt sie sich eigentlich nicht. Wenn ich jetzt in der glücklichen Lage bin, wie Georg beispielsweise, dass ich ein Haus habe, was mir gehört, Platz habe und will jetzt mal irgendwie eine Schippe drauflegen. Da gibt's ja dann auch Anlagen, die mich ein bisschen autark machen, mit denen man richtig Geld verdienen kann oder die vielleicht auch, wenn der Netzstrom mal ausfällt, mich weiter mit Energie versorgen. Was kann ich denn machen, wenn ich höher hinaus will, Georg?
Ja, vielleicht, bevor wir zu den großen Anlagen kommen, noch einen kleinen Satz, den ich unbedingt loswerden will zum Thema Balkonkraftwerke. Aha. Es gibt für Balkonkraftwerke auch Speicher. Da kann ich also dann die überschüssige Energie, die ich nicht selber verbrauche, nicht dem Netzanbieter schenken, sondern mir sie speichern, um sie selber zu verbrauchen. Mhm. Ich bin kein Fan dieser Speicher, bin ich ganz ehrlich, weil ich halte das für grobe Geldverschwendung. So ein Speicher kostet eine Menge Geld. Ich kann relativ wenig Energie da drin speichern. Zum anderen ist das Abrufen dieser Energie bei vielen Systemen ausgesprochen kompliziert. Da habe ich dann an diesem Speicher eine extra Steckdose, wo ich irgendwas anschließen kann. Das ist wenig sinnvoll und unterm Strich kostet das Ganze halt viel Geld. So eine Speicherzelle hat eine Lebenserwartung von, sind wir mal großzügig, irgendwas zwischen 10 und 15 Jahren. Mhm. In der Zeit wird sich das niemals nicht amortisieren.
Und die bringt mich dann wahrscheinlich auch nicht über die ganze Nacht.
Nein, rechne es dir doch durch. Wenn du 800 Kilowattstunden mit einem Balkonkraftwerk produzierst, 600 direkt verbrauchst, bleiben 200 Kilowattstunden im Jahr über, die du überhaupt über Speicher irgendwo hinbringen könntest.
Das reicht für eine Kaffeemaschine.
So, 200 Kilowattstunden, ja, da kannst du im Jahr sparen. Also das ist nichts, was den Speicher amortisiert, wenn der Speicher 1.500 Euro kostet. Ja. Ist eine nette Idee. Batteriespeicher sind sinnvoll in großen Anlagen, in Balkonkraftwerken in der Dimension einfach.
Ja, nicht. Also insbesondere, wenn es dann technisch auch noch so unkomfortabel gelöst ist, wie Georg beschreibt. Also ich hätte dann irgendwie einen Akkublock noch auf meinem Balkon
stehen. Genau, das steht also dann neben dem Balkonkraftwerk meistens. Ist das mit dem Wechselrichter noch irgendwie gekoppelt? In der Regel dann alles von einem Anbieter. Und dann habe ich dann entweder tatsächlich eine Einspeisung in meine Wohnung, aber da ist halt nicht viel einzuspeisen. Oder ich habe eben eine extra Steckdose, wo ich noch was anschließen kann. Und das ist halt,
ja, wie gesagt,
ich weiß also nicht wozu.
Bei 200 Kilowatt Stunden im Jahr, das ist, also sehe ich mich dann nicht, dass ich einen dunklen Wintermorgen mit der Verlängerungsschnur meine Kaffeemaschine draußen auf dem Balkon einschleppe.
Kaffeemaschine wird sowieso nichts werden, weil so eine Kaffeemaschine hat 1 bis 2 Kilowatt.
Stimmt, die macht ja dann,
und
wenn sie brüht,
das kann diese Kiste gar nicht liefern. Mhm, das heißt, die liefern halt auch nur irgendwas in der Größenordnung, ja, zwischen 200 und 500 Watt. Und dann ist Schicht im Schacht.
Ja, nee, okay, gut. Also, das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Keine Akku- und Speichertechnik bei Balkonkraftwerken.
Balkonkraftwerke sonst lohnen sich aber, das wollen wir nicht schlecht reden, Balkonkraftwerke amortisieren sich immer.
Sind einfach super.
Kann man einfach jeder durchrechnen und einfach machen, weil da spricht absolut nichts dagegen. Wenn man das Geld, die einmalige Investition auftreiben kann, dann spart man schon nach 6, 7 Jahren definitiv Geld und freut sich ab dann 13 Jahre über den günstigen, kostenlosen Strom.
Gleich noch einen Halbsatz dazu. Balkonkraftwerke, super, vorausgesetzt, man hat eine passende Möglichkeit, sie aufzuhängen. Also Süden, Osten, Westen, Nordbalkon ist doof. Also alle Himmelsrichtungen außer Norden sind eigentlich eine feine Idee für so ein Balkonkraftwerk. aber eben Norden.
Nordbalkon ist immer doof.
Also ja,
in jeder Hinsicht.
Ja. Da greife ich gleich mal voraus. Das stand in deinem Artikel, Jan. Du hattest dann nochmal eine Kalkulation tatsächlich aufgemacht. Also, dass Nordbalkon immer doof ist für Photovoltaik, das gilt auch unabhängig von der Anlagengröße. Du hattest da einen schönen Satz geschrieben. Die traurige Wahrheit ist, dass, egal was ich mir auf dem Balkon oder aufs Dach hänge, es ist im Sommer immer zu viel und im Winter immer zu wenig, was rauskommt. Ist das, kann man
unabhängig
das
so? Von der Ausrichtung. Also, um dies mit der Ausrichtung abzuschließen, die Nordseite eines Daches, wenn ich ein Satteldach habe, also mit einer Steigung und ich habe eine Nordseite, da werde ich werde es nicht schön rechnen können, die Solaranlage auf der Nordseite lohnt sich nicht. Auf der Nordseite habe ich nur Diffuslicht, nur ganz im Sommer vielleicht mal ein bisschen direkte Einstrahlung. Da kriege ich keine wirtschaftliche Anlage. Alle anderen Ausrichtungen, Ost, West und Süd vor allen Dingen, lohnen sich total. Und sie lohnen sich unterschiedlich, weil die Sonne halt zu unterschiedlichen Zeiten am höchsten über diesen Himmelsrichtung steht. Früher hat man immer gesagt, Südanlagen lohnen sich nur. Heute sagt man, wenn ich Eigenverbrauch habe, dann habe ich den auch morgens und dann habe ich den auch abends. Ich möchte vielleicht auch abends mein Elektroauto laden. Und dann ist eine Ost-West-Anlage plötzlich auch eine sinnvolle Sache. Also niemand sollte das Solarprojekt beerdigen, weil sein Haus in Ost-West-Richtung steht. Hm. Eine Seite Ost voll machen, eine Seite West voll. Die eine Seite macht morgens Strom, die andere Seite macht abends Strom. Und mittags bin ich eh oft nicht zu Hause, wenn die Südseite richtig knallt.
Hm. Wie groß ist denn der Einfluss des niedrigeren Sonnenstands im Winter? Also, kann man das irgendwie beispielhaft benennen? Das ist ein richtig, richtig sonniger Tag im Dezember. Was bringt der im Vergleich zu einem Frühjahrstag?
Ja, ich habe es grob überschlagen mit verschiedenen Anlagen. Es gibt Tage im Mai. Mai ist so die Hauptzeit, wo die Anlage das meiste am Tag schafft. Da gibt es Tage, die schaffen, ein Tag schafft genauso viel wie der gesamte Dezember.
Ui.
Das liegt an verschiedenen Dingen. Schneefall ist das eine. Also wenn auf der Anlage auf meinem Dach Schnee liegt und der nicht runterrutscht, dann kommen da unten genau 0 Watt an, weil die Anlage einfach nicht angeht. Die erreicht die Startspannung nicht. Der Wechselrichter geht morgens einfach gar nicht an, weil er so 150 Volt gerne hätte und die kommen einfach nicht. Und dann bleibt er einfach aus den Tag. Mhm. Und wenn ich im Süden oder in Höhenlagen wohne und es in 2 Wochen gar keinen Betrieb, dann habe ich einfach gar keinen Strom in der Zeit. Wird es geben. Aber selbst wenn die Sonne kommt und ich keinen Schnee habe, kommt sie im Winter halt nicht sonderlich hoch. Das ist der Grund, warum es im Winter auch kälter ist. Die Sonne kommt nicht so hoch. Dadurch muss die Sonne durch eine viel dickere Luftschicht. Mhm. Also wir haben ja eine Atmosphäre drumherum zum Glück.
Ja, und der Weg ist natürlich, wenn ich flach durchgehe, länger als wenn ich
nahezu
senkrecht.
Den Effekt unterschätzt man ein bisschen, aber die Wintersonne ist halt deshalb nicht so kräftig, weil sie durch viel mehr Luft durch muss, bis sie unten auf dem Modul ist. Deswegen haben wir halt auch Winter und es ist kalt draußen und Solaranlagen machen dann einfach sehr, sehr wenig. Dann komme ich vielleicht auf eine Einstrahlung von 100 Watt pro Quadratmeter oder noch darunter. Und wenn ein Solarmodul einen Wirkungsgrad von 20% hat, bleibt also ein Fünftel von den 100 Watt über und dann ist es nicht mehr so viel. Während im Sommer, wenn die Sonne richtig schön hoch steht, über 70 Grad und dann zur Mittagszeit, dann kommt sie oft über 1000 Watt pro Quadratmeter. Und dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Energie dann auf meiner Solaranlage beim Wirkungsgrad von einem Fünftel überbleibt. Deshalb, Sommer ist halt deutlich ertragreicher als Winter. Und es macht absolut keinen Sinn, das ist der Tipp für alle, die ihre Anlage planen, versucht nicht die Anlage danach zu dimensionieren, dass sie für den Winter ausreicht. Für den Dezember wird es Tage geben, da reicht keine Anlage. Da kann man sich noch ein Feld daneben mieten und eine Freiflächenanlage draufstellen. Und es wird immer noch Tage geben, wo die beschneit ist. Und es wird sich immer noch nicht lohnen. Also lohnt nicht, optimiert das Ganze aufs Jahr gerechnet, aber optimiert nicht auf einzelne Tage im Winter. Das wird nicht funktionieren.
Okay, du hast aber eben, das ist ja schon eine Hausnummer, wie viel dann im Sommer abfällt. Das setzt dann natürlich voraus, dass ich halt wirklich größere Module und mehr Zellen habe. Wenn ich jetzt so ein Bauprojekt angehe, da muss ich wahrscheinlich einiges beachten. Das kriege ich das in Eigenregie hin oder wie wäre da der Plan, Georg, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne das Dach gepflastert haben?
Es gibt eine ganze Menge Sachen, die man wirklich alleine vorher machen kann, die man auch sich quasi draufschaufeln sollte, einerseits an Know-how, andererseits aber auch an Ortsbesichtigungsdingen. Also ganz wichtig ist natürlich die Frage, wo soll die Anlage hin? Mhm. Soll sie aufs Dach? Ist die nächste wichtige Frage, wie stabil ist denn das Dach? Bekomme ich dort eine Anlage drauf? Habe ich vielleicht ein Dach mit Schieferdeckung, dann habe ich ein kleines Problem, weil das wird nichts werden. Mhm. Oder aber extrem teuer. Und insofern gucken, ist das Dach ausreichend? Habe ich ein Dach, wo ich einigermaßen Platten drauflegen kann? kommt das mit der Statik hin. Und dann der nächste Weg führt mich direkt in den Keller. Einmal gucken, Zählerkasten aufmachen und schauen, wie das da drin aussieht. Wenn das Ding halbwegs modern ist, dann gucken, wie viel freie Plätze habe ich noch. Also gibt's ja diese Teileinheiten für Sicherungen und so weiter. Und man kann rechnen, dass man etwa 10 freie Teileinheiten braucht für so eine Solaranlage. Einfach, weil da ein Zähler dazwischen gehört, der halt der Anlage sagt, wie viel verbraucht und wie viel eingespeist wird. Ich brauche eine entsprechende Vorsicherung, einen FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter. Und das kommt halt in der Summe so auf ungefähr 10 Teileinheiten. Wenn ich die noch frei habe, habe ich gute Chancen, dass der vorhandene Zählerkasten ausreicht. Allerdings muss man auch da wieder gucken. Es gibt einige Energieversorger, die im Moment da noch lustige Zusatzforderungen aufstellen. Also da muss man noch irgendwelche speziellen Felder vorsehen, Multifunktionsfelder, die kein Schwein braucht auf dieser Welt, die aber irgendwo in der Norm stehen, wenn man also am Zählerkasten rumbaut. Das sind auch wieder so Maßnahmen, um zu verhindern, dass die Leute sich Solaranlagen anschaffen. Das wird aber zum Glück wirklich weniger. Und da sind auch insgesamt Vereinfachungen geplant. Das kommt eigentlich erst 2025. Dass dieser ganze Anmeldeprozess und der Anforderungsprozess über die ganzen Energieversorger vereinheitlicht werden soll. Da soll die Bundesnetzagentur auch federführend sein. Aber das sind alles nur noch so Dinge, die sollen. Man muss mal gucken, ob sich die Politik darauf einigt. Aber nochmal zurück, was kann ich selber tun? Erstens gucken, habe ich einen geeigneten Platz? Zweitens, was macht der Zählerkasten? Und drittens, kann ich dann mal ein bisschen anfangen zu messen? Also gelegentlich mal meinen Zähler besuchen und schauen, wie ist zum Beispiel der Energieverbrauch über Nacht? Das ist ganz wichtig, wenn ich die Größe des Akkus, den ich bei einer großen Anlage durchaus anschaffen kann, mit einrechne. Dann sollte ich insgesamt gucken, kann ich an meiner letzten Stromrechnung sehen,
wie viel habe ich überhaupt so verbraucht?
Weil danach kann man überlegen, wie groß soll die Anlage eigentlich sein. Wobei Jan und ich sind uns, glaube ich, einig, eine Solaranlage ist immer zu klein. Also kann eigentlich nicht groß genug sein, aber klar, irgendwann ist der Geldbeutel auch alle.
Genau, es ist eine Optimierung mit verschiedenen Restriktionen. Eine Restriktion ist einfach der Geldbeutel oder das, was ich an Kapital noch aufbringen kann. Ich kann mir auch theoretisch Geld leihen. Die andere Sache ist, mein Dach hat irgendwie ein Limit. Und eine Erkenntnis von ganz vielen Einfamilienhausbesitzern ist, das Limit Dach, das kann ich einfach ausnutzen. Dann habe ich genug Strom. Auch für mit ein bisschen Reserve. Also oft ist das Dach einfach eh der einschränkende Faktor, weil so ein Dach hat einfach auch Gauben, so ein Dach hat Dachfenster und plötzlich werden aus den so grob überschlagenen 30, 40 Modulen vielleicht noch 25. Ja. Und dann brauche ich auch nicht mehr viel darauf gucken, was mein Jahresverbrauch ist. Dann mache ich einfach das Dach voll.
Du hattest im Fazit den sehr schönen Satz geschrieben, knallt drauf, bis das Portemonnaie leer oder das Dach voll ist.
Ja, ganz so habe ich es nicht. Also, Dachflächen voll machen ist definitiv nicht in jedem Fall, aber es ist ganz oft im Einfamilienhausbereich absolut die Devise. Und sobald man auch nur im Entferntesten über die Themen E-Auto oder Wärmepumpe nachdenkt, erübrigen sich alle anderen Optimierungsfragen, dann gilt einfach unten links anfangen und oben rechts mit dem letzten Modul aufhören und dazwischen alles voll machen mit Modulen, was geht. Auch jede Gaube und jeder gerade noch so sinnvolle Bereich wird vollgemacht und jede Garage und jedes Carport kriegt auch noch Module. Dann hat man eine Chance, weil sobald ein E-Auto im Spiel ist, ist der Energieverbrauch nicht mehr vergleichbar mit normalen Einfamilienhäusern. Dann ist eben noch eine ganze Tankstelle dazu zu betreiben.
Wo reden wir denn dann preislich oder wo landen wir denn dann preislich? Was kostet denn so ein Modul und was würde mich die Verkabelung kosten?
Ganz klar, das kommt drauf an.
Ah, okay. Weil mir hatte wirklich Sorgen gemacht, dass Georg geschrieben hatte, ne, es gibt viele Anbieter, die mit sehr, sehr attraktiven Preisen locken. Und in dem Augenblick, wo sie das dann aufbauen, in Betrieb nehmen, kommt hier, das hat man natürlich jetzt nicht auf der Rechnung, hier müssen wir dann nochmal was ändern. Da kommt dann manchmal nochmal die böse Überraschung hinten raus.
Genau, also ganz klar, der größte Kostenfaktor bei einer PV-Anlage ist in der Regel die Arbeitszeit. Das heißt, die Zeit, die der Monteur braucht, um das Zeug da aufs Dach zu machen, die Zeit, die der Elektriker damit verbringt, meinen Zählerkasten fein zu machen und diesen ganzen Kram zu installieren. Die eigentlichen Materialkosten sind relativ gering. So ein Modul kriege ich inzwischen, also so ein Standard, ja, 400 Watt Modul, um die 80 Euro, wenn ich günstig einkaufe. Das sind dann auch durchaus erträgliche Module, also nicht irgendwelcher Schrott, sondern sind gut, haben Wirkungsgrad in der Größenordnung an die 20%. Und das ist schon mal ganz ordentlich.
Für alle, die jetzt sagen, nö, ich habe doch letztes Jahr eine Anlage gekauft. Was erzählt denn Georg da mit 80 Euro? Das ist doch Quatsch, ich habe doch 180 bezahlt. Anfang letzten Jahres hat man so 180 bezahlt, Ende letzten Jahres so 120 und jetzt sagt der Großhändler eher so Richtung 80. Ja. Da kommt noch ein bisschen Marge für den Installateur drauf, aber Großhandelspreis liegt jetzt oft schon bei 80 Euro.
Ordentlicher Preisverfall. Das heißt, letztlich ist es dann im Prinzip Planung und Aufbau ist der bestimmende Faktor und dann gebe ich euch natürlich recht, ne? Dann das sind ja dann quasi fixe Kosten, ne? Also ob der Monteur nun zwei Module mehr aufs Dach macht,
ist kein großer Unterschied.
Das ist kein großer Unterschied, aber wenn ich den nochmal wiederkommen lasse, zwei Jahre später wird's deutlich teurer.
Es gibt noch mehr fixe Kosten. Also die Berufsgenossenschaften haben sich das Thema Solar jetzt auch eine Weile angeguckt und sind zum Beispiel dazu gekommen, dass man nicht einfach ungesichert ohne Gurt auf Dächern rumklettern sollte.
Ja,
ist eine Weile vorgekommen, dass Ungelernte sowas getan haben. Mittlerweile sagt die Berufsgenossenschaft in einem Leitfaden relativ deutlich, wie ein Dach zu sichern ist, damit man darauf arbeiten kann. Ich kann es entweder mit so einer Solarschutzwand machen, die oben installiert wird, oder mit Vollgerüst. Ich muss seitlich ein Gerüst anbauen, damit eben keiner vom Dach fällt. Da hat die Berufsgenossenschaft ein Interesse dran, das ist auch berechtigt. Muss ich als Kunde natürlich zahlen. Ein Vollgerüst kostet, so eine Schutzwand muss auch installiert werden. Das sind einfach fixe Kosten, einfach nur für die Sicherheit, dass auf dem Dach gearbeitet werden kann. Und dann gibt's weitere fixe Kosten, die in Betriebnahme, also das Anmelden, muss auch mein Elektriker machen. Der muss dann halt irgendwie Altpapier für den Netzbetreiber voll ausdrucken und dahin schicken. Das ist Bürokratiearbeit, die ist aber immer gleich hoch. Ob er 1 Kilowatt oder 30 Kilowatt anmeldet, ist immer gleich viel Arbeit für den Elektriker. Der muss immer die gleichen Formulare und immer die gleichen Datenblätter kopieren und auf nicht immer schönen Portalen hochladen. Ja. Das ist einfach Arbeit, die passiert und deshalb ist es dann ein bisschen egal, ob ich 4, 6 oder 10 kW aufs Dach lege.
Nochmal zurück zu den
Hürden, die dann beim Aufbau noch kommen.
Ja, erstmal noch zu den Kosten. Jetzt haben wir über 80 Euro für ein Modul geredet. Wenn man also jetzt mal großzügig ist und dem Installateur noch eine Marge gönnt, dann kann man vielleicht 90 Euro sagen. Dann kann man das relativ leicht ausrechnen. Was ich dann natürlich noch brauche, ist ein Wechselrichter.
Der dann wahrscheinlich auch größer dimensioniert ist.
Der ist ein bisschen größer als so ein Balkonkraftwerk. Ja. So ein typischer Wechselrichter kostet irgendwie zwischen 1.500 und 2.500 Euro, je nachdem, was er können soll.
Da bin ich so in der Leistungsklasse um 10 Kilowatt, genau. bis 12 hoch vielleicht, 2.500 Euro.
Der größte Kostenfaktor, der dann noch dazu kommt, ist gegebenenfalls der Akku. Auch da ist der Preis sehr, sehr stark gesunken. Also ich habe damals für meinen Akku noch 1.000 Euro pro Kilowattstunde bezahlt.
Ui, das ist viel.
Das brachte mich ein bisschen zum Weinen, aber inzwischen sind wir, glaube ich, 800, 600.
Ich würde eher so 700 Euro, ja, die Mitte. 700 Euro für eine Kilowattstunde kann man heute so ansetzen für einen Akku.
Wie groß ist dein Akku? Was für eine Kapazität ist sinnvoll für ein kleines Einfamilienhaus?
Das hängt immer sehr, sehr davon ab, was man verbraucht. Also hatten wir ja eingangs schon gesagt, wir sind, ich sag mal, eine Nerd-WG mit inzwischen 6 Leuten. Die haben alle irgendwie stromverbrauchende Geräte am Laufen. Ja. Wir haben inzwischen auch eine Wärmepumpe und unser Dach reicht nicht. Auf dem Dach sind im Moment 18 Kilowatt Peak und ich habe einen Speicher dazu von knapp 19 Kilowattstunden.
Das ist für ein Haus schon ein großer Speicher. Also man kann auch mit 6 Kilowattstunden schon anfangen und 15 ist so ein Speicher, den viele sich so leisten. Das hängt unter anderem davon ab, was mein Nachtverbrauch ist. Wenn ich einfach mal abends gucke, was der Zählerstand sagt und ich gucke morgens, wenn die Sonne jetzt im April wieder aufgeht, also vielleicht von 18 bis 8 Uhr, gucke ich mal, was da verbraucht wurde über die Nacht, dann habe ich eine grobe Idee, was ich so an Speicher dimensionieren kann. Und das ist dann so mein Ausgangspunkt.
Genau, bei uns war das im Prinzip, bevor wir die Wärmepumpe hatten, war es so, dass wir ab März bis in den November hinein über die Nacht immer gekommen sind mit dem Speicher. Seit wir die Wärmepumpe haben, die ja auch das Warmwasser macht, reicht der Speicher definitiv nicht mehr. Was aber natürlich nicht nur an der Wärmepumpe liegt, sondern schlicht und ergreifend an dem großen Server, der die ganze Zeit durchläuft, der will einfach mal selber schon mal so 800 Watt haben. Das ist halt bei einer Nerd-WG so. Aber da muss halt jeder selber gucken. Je weniger der Nachtverbrauch ist, desto kleiner kann der Akku werden. Und das ist tatsächlich noch ein Posten, wo man Geld sparen kann.
Geht denn bei großen Anlagen, also wir hatten ja vorhin bei den Balkonkraftwerken gesagt, selber verbrauchen ist auf jeden Fall das, was man möchte. Das geht wahrscheinlich bei großen Anlagen auch. Oder wie viel Geld kann ich denn über die Einspeisevergütung verdienen und lohnt sich das für
Peanuts.
Mich?
Peanuts. Also kann man ganz klar sagen, ich habe im letzten Jahr, ich hatte gerade die Abrechnung gekriegt, 380 Euro Einspeisevergütung bekommen.
Mhm.
Weil ich natürlich diese 8 Cent, von denen wir eben geredet haben, die kriege ich für die ersten 10 Kilowatt.
Ja.
Also Kilowatt Peak Leistung.
Ja.
Das ist ein bisschen komische Berechnung. Und das, was darüber hinausgeht, da sinkt die Einspeisevergütung.
Das geht nach Anlagengröße oder nach Maximalleistung der Anlage?
Das geht nach Maximalleistung der Anlage.
Und
dann habe ich quasi die erste Tranche bis 10 und dann habe ich bis 40 inzwischen und danach 100. Also da wird es dann richtig groß, aber darüber sinkt die Einspeisevergütung.
Und es sinkt auch über die Zeit, nämlich Zeit der Inbetriebnahme. Heute ist es so, dass ich bis 10 Kilowattstunden, bis 10 Kilowatt Peak kriege ich 8,1 Cent und darunter kriege ich 7, irgendwas Cent. Und ab August wird das Ganze wieder neu berechnet, dann wird es vielleicht nochmal einen halben Cent sinken. Das ist dann aber auf 20 Jahre garantiert. Es geht um den Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Mhm. Also wenn ich von jetzt bis August in Betrieb nehme, kriege ich die jetzt genannten Zahlen. Darüber hinaus wahrscheinlich dann weniger.
Aber grundsätzlich kann man mal sagen, wegen Einspeisung lohnt sich eine private PV-Anlage einfach mal gar nicht.
Okay.
Die sollte man immer auf den Eigenverbrauch auslegen. Und klar, wenn man ein bisschen mehr hat, dann speist man halt im Sommer den Überschuss ein. Das ist insgesamt gut, weil es uns halt zusätzliche Energie liefert.
Mhm.
Aber es ist für die Amortisation kein wesentlicher Faktor. Der wesentliche Faktor ist möglichst viel selbst verbrauchen. Und dann kann ich halt je nach Stromtarif irgendwo zwischen 25 und 40 Cent pro Kilowattstunde rechnen, je nachdem, wie gut oder schlecht ich einkaufe.
Hm. Du hattest vorhin gesagt, man bekommt einen neuen Stromzähler, das habe ich ja bei, oder einen zweiten Stromzähler, das habe ich ja bei einem Balkonkraftwerk nicht.
Doch.
Habe ich auch zwei? Okay, dann hatte ich
nicht zwei Zähler, sondern einen Zwei-Richtungszähler.
Also okay.
Das ist ein Zähler nach wie vor.
Ja.
Also früher war das mal so, da brauchte man noch einen Erzeugungszähler. Das war so ganz früher, in der ganzen frühen Zeit der Photovoltaik.
Ja.
Das war richtig lästig, weil dann brauchte ich in meinem Zählerkasten auch noch einen zweiten Zählerplatz. Das brauche ich heute nicht. Was ich brauche, ist einen modernen Zähler,
der
zwei Richtungen zählen kann. Und klar sollte man nicht unerwähnt lassen, wenn ich wirklich eine sehr große Anlage habe, kann ich auch drüber nachdenken, meinen überschüssigen Strom selber zu vermarkten. Das wird mit dem Solarpaket 1 auch einfacher, weil da nicht mehr so viele technische und bürokratische Hürden sind. Und es gibt inzwischen eine ganze Reihe Anbieter, die mir halt quasi meinen Strom dann etwas besser vergüten als diese 8 Cent, die ich normalerweise kriege. Dafür brauche ich dann wieder aber einen ganz speziellen Zähler, der kommt dann von diesem jeweiligen Anbieter bzw. dessen Messeinrichtung kommt nochmal oben drauf.
Ist eher ein Sonderfall, genau. Sonst würde ich einfach mit der EEG-Einspeisevergütung erstmal rechnen.
Genau.
Und zwei Wege. Und ein Tipp vielleicht für alle, zwei Wegezähler sind manchmal auch einfach schon standardmäßig verbaut. Wenn ihr einen digitalen Zähler habt, also eine moderne Messeinrichtung habt, dann schaut mal, ob der immer wechselt zwischen einem Register, was 1.8.0 heißt und 2.8.0. Das wechselt ab wieder so hin und her.
Ganz toll.
1.8.0 ist der Einkauf und 2.8.0 ist die Einspeisung. Und es kann sein, dass euer Zähler einfach schon immer umspringt und 2.8.0 bisher mit 0 Kilowattstunden anzeigt, wenn ihr kein Balkonkraftwerk habt. In diesem Fall könnt ihr das Balkonkraftwerk einfach schon in Betrieb nehmen. Dann habt ihr nämlich schon den passenden Zähler. Und an einem solchen könnte man sogar auch gleich eine große Anlage betreiben.
Ich habe mechanische Zahlenwalzen und so eine Scheibe, die sich dreht, woran ich erkennen kann, dass Strom verbraucht wird. Das ist dann, also gibt es eine Möglichkeit, dass ich es sicher schon erkennen kann? Also digital?
Also alle digitalen Zähler sind rücklaufgesperrt. Die haben haben nicht zwangsläufig ein Register, was zählen kann. Die sind aber alle rücklaufgesperrt. Also ein digitaler Zähler kann nie rücklaufen.
Mhm.
Ein alter Ferraris-Zähler, also die braun-schwarzen Kisten mit der Spule drin und dem mechanischen Zählwerk, die können alle grundsätzlich rückwärts laufen, was für den Betreiber sehr, sehr gut ist. Es ist Steuerhinterziehung, aber es funktioniert technisch. Punkt.
Ja. Okay, da ich das ohnehin anmelden muss, wird mein Energieversorger dann im Zweifel aber schon sagen, okay, aber nicht mit der alten Krücke, die da im Keller hängt.
Ja, aber das ist dann sein Problem. Das ist also vorausgesetzt, wir kriegen dieses berühmte Solarpaket jetzt doch irgendwann mal. Dann ist es, ich muss das anmelden, dann hat er einen Monat Zeit, den Zähler zu wechseln. Und wenn er das nicht geschafft hat, dann kann er uns mal.
Ach.
Und wenn er dann rückwärts dreht, dann ist es sein Problem.
Oh, das ist für mich aber viel billiger dann.
Da verdiene ich
mehr dran als an der Einspeisung.
Es sind auf Dauer auf dem Balkonkraftwerk gerechnet, sind es ja auch nicht wirklich, ist ja nicht wirklich eine hohe Summe. Ja, aber, ja.
Aber auch bei der großen Anlage gilt diese neue Regel dann. Das heißt, auch da habe ich ein gewisses Druckmittel gegenüber meinem Energieversorger, dass der halt nicht sagen kann, nee, kannst du noch nicht einschalten. Wenn der Monat um ist, hatte er genug Zeit und dann muss er den Zähler getauscht haben oder aber damit leben, dass mein Zähler jetzt leider rückwärts läuft.
Wir wollen jetzt auch Netzbetreiber nicht alle schlecht reden. Die haben auch Probleme, die sind teilweise auch hausgemacht, aber sie haben Probleme. Sie haben zum Beispiel einen ganz massiven Fachkräftemangel. Mhm. Ihnen fehlen einfach Leute, die Zähler tauschen können. Es war lange Zeit, ab den 2000er, als alles privatisiert wurde, fanden das viele Netzbetreiber eine gute Idee, nicht mehr auszubilden und einfach Fremdfirmen dafür zu beauftragen. Mhm. Die Fremdfirmen, da arbeiten auch Elektriker, die haben heute andere Jobs auf anderen großen Baustellen. Mhm. Und jetzt finden sie plötzlich keinen mehr, haben keine Leute ausgebildet. Und jetzt fehlen einfach Zählermonteure, die einfach dieser Liste an, es gibt nebenbei noch Neubauten, es gibt auch Anlagen, die kaputt gehen. Es müssen also regelmäßig Zähler getauscht werden. Und den großen Netzbetreibern fehlen reihenweise Leute, die das tun. Das dauert so pro Zählertausch, je nach Zählerkasten, zwischen einer halben Stunde und einem halben Tag Bastelei, wenn irgendwas schief geht. Und das muss gemacht werden und da braucht man halt Personal für. Und wir sollen ja eigentlich bis 2032 alle digitale Zähler kriegen. Da sind wir noch nicht.
Nee, also
da müssen wir noch ein, zwei Leute zu Elektrikern fortbilden, die Zähler tauschen können.
Nee, da sind wir wirklich noch weit von weg. Ich möchte noch mal einmal auf Wechselrichter kommen, weil die bei einer großen Anlage dann ja offensichtlich auch noch höheren Stellenwert annehmen. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte gerne den Strom speichern, so wie du das machst, und habe irgendwo noch einen Akku stehen, dann habe ich ein Solarmodul, was Gleichstrom erzeugt. Der Wechselrichter erzeugt daraus Wechselstrom, den ich entweder einspeise oder verbrauche. Und in deinem Fall könnte ich ihn ja auch speichern. Die Batterien speichern jetzt aber wieder keinen Wechselstrom, sondern Gleichstrom. Wie mache ich denn das bitte?
Genau, da gibt es verschiedene Optionen, die man da hat. Es gibt halt sogenannte Hybridwechselrichter. Das heißt, die sind in der Lage, auch noch eine Batterie mitzusteuern.
Ja.
Die gibt's als separate Wechselrichter, das ist so der Standard. Es gibt aber auch integrierte Lösungen, das ist das, was ich bei mir stehen habe. Da habe ich halt einen so einen großen Kasten, sieht aus wie eine Tiefkühlschrank in überdimensioniert und da ist halt der Akku auch gleich mit drin. Mhm. Bei den anderen habe ich den Akku separat stehen, aber der wird halt an den einen Wechselrichter angeschlossen, der eben auch die Energie von der Solarzelle bekommt. Ist für den Wechselrichter ja auch kein großes Problem. Ist im Prinzip ein zusätzlicher DC-Kanal, in den er auch noch Energie reinschieben kann. Mhm. Die Solarzelle kann er ja besser mal nichts reinschieben, dann wird die vielleicht hell oder leuchtet kurz auf. Aber in den Akku kann er halt reinschieben und rausholen und dann habe ich das Ganze schön integriert. Ich kann aber auch so einen Akku nachrüsten. Dann verwendet man meistens sogenannte AC-gekoppelte Systeme. Das heißt, da habe ich einen zweiten Wechselrichter, meistens auch noch eine zweite zusätzliche Messeinrichtung. Und dann versorgt der zweite Wechselrichter den Akku und guckt, dass der immer schön geladen wird, wenn ich eigentlich einspeisen würde. Und dass er immer schön entladen wird, wenn ich eigentlich Strom vom Energieversorger kriege. Das sind so die zwei groben Optionen.
Das ist eigentlich das wichtigste Detail im Aufbau. Ich habe den Zähler in meinem Zählerschrank von meinem Netzbetreiber. Über den Zähler baue ich ein weiteres Smart Meter. Also das ist kein geeichtes Smart Meter, sondern es ist ein Smart Meter. Entweder vom Hersteller des Wechselrichters oder was kompatibel ist.
Das meinte ich mit dem zweiten Zähler.
Genau, das kommt als Zwischenzähler immer dazwischen. Das ist irgendwie 4 Teilungseinheiten breit. Das kommt immer noch dazwischen. Da geht mein gesamter Hausverbrauch einmal durch dieses Gerät. Der weiß also in jedem Moment, auf welcher Phase, ob gerade Strom reinkommt, ob gerade Strom ins Netz geht. Und der kann dann über ein Kabel dem Wechselrichter, der die Batterie verwaltet, sagen, ich hätte jetzt hier so 200 Watt über. Die könnten, wenn es ginge, noch in den Akku. Und dann sagt das Akkugerät, alles klar, ich bin noch unter 100%. Ich drückt das in den Akku.
Genau. Und wenn der Akku sagt, ich bin voll, dann entscheidet der Wechselrichter, es geht ins Netz, genau, dann wird es gespeist.
Kann ich dir jetzt auch nicht helfen, dann verkauf den Strom halt und dann geht er ins Netz. Das klingt immer alles wahnsinnig kompliziert und als wäre da irgendwie KI.
Ich finde, das klingt voll clever.
Es ist eine ganz einfache Regelungstechnik und die funktioniert sehr, sehr präzise und tut genau das. Man braucht gar nicht so viel KI und Machine Learning dafür, diese ganzen Anwendungen. Es ist eigentlich eine klare Priorität, wenn Strom über, dann in den Akku.
Also wir merken uns, wenn jemand mit seinem Wechselrichter mit KI bewirbt, dann hat er ein Problem.
Es gibt KI-gesteuertes Schattenmanagement. Ja, ja. Also keine Angst, das hat schon jemand erfunden.
Ja, super.
Der Vorteil, den ich jetzt so höre, das wäre dann ja tatsächlich so, wenn der Strom ausfällt, was ja durchaus so einmal im Jahr passieren kann. Also wir hatten jetzt hier schon Stromausfälle in Hannover. Da bin ich autark mit meinem Akku.
Nein.
Ach, schade.
Ein bisschen hätte einfach sein können. Es hätte so einfach sein können. Also, was man unbedingt wissen muss. Ja, es gibt Wechselrichter, die sind notstromfähig. Mhm. Das sind aber keine unterbrechungsfreien Stromversorgungen. Das ist ganz wichtig und das muss auch so sein. Denn
weshalb?
Wenn ich meinen Akku da habe,
ja,
und der würde einfach übernehmen, wenn der Netzstrom ausfällt.
Ah, ich
dann
glaube,
würde er die ganze Straße versorgen und wäre erstens ruckzuck leer und zweitens hat ein Stromausfall ja meistens einen Grund. Also vielleicht hat da jemand abgeschaltet, weil er an den Anlagen basteln will und dann würde ich ihm Strom schicken. Das wäre suboptimal.
Wenn der Nachbar gerade irgendwie einen neuen Stromzähler bekommt und da ist abgeschaltet, rein hypothetisch, ist es blöd, wenn dann von dir der Strom übers öffentliche Netz.
Also der Nachbar wird es nicht sein mit dem Zähler, aber es können zum Beispiel Arbeiten an der Leitung in der Straße sein.
Okay,
oder es ist einfach stumpf ein Kurzschluss und dann lädt mein kleiner Akku in den Kurzschluss hinein, das macht er nicht sehr lange. Also das muss getrennt werden.
Also dein Haus wird dann wirklich richtig so
genau.
Klack.
Das System arbeitet
vom Stromnetz getrennt.
Bei mir ist es tatsächlich ein Klack.
Ja.
Da ist ein motorgetriebener Schalter drin. Der schaltet, wenn also die Netzspannung ausfällt, dann schaltet er zunächst oder trennt er zunächst mal das Haus von dem Netz.
Mhm.
Und danach schaltet er seine Eigenversorgung ein. Das heißt, ich habe für einen kurzen Moment, das ist so, je nachdem, wie die Lastsituation ist bei mir, zwischen einer halben und einer ganzen Sekunde, dann ist der Strom wieder da.
Mhm.
Für den Server ist das aber Mist.
Ja, klar.
Der ist dann natürlich aus, deshalb hat der nochmal eine eigene USV, die halt diese Zeit nochmal überbrückt.
Aber wenn das im Föhn läuft oder eine Waschmaschine, der...
Ja, der macht kurz und dann ist er wieder da.
Ja.
So. Waschmaschine muss man gucken, wie das Steuerprogramm darauf reagiert. Mhm. Also das kann schon mal in die Grütze gehen. Alle anderen Sachen, also Geschirrspüler zum Beispiel, der schaltet sich dann auch gerne mal ab, hatten wir auch bei uns schon. Wenn der Strom wiederkommt, passiert das Gleiche in Grün.
Mhm.
Er trennt, unterbricht die Eigenversorgung, macht die Verbindung zum Netz und setzt dann wieder die zusätzliche Spannung, also oder erst dann schaltet er dazu. Das heißt, ich habe zweimal so eine Unterbrechung, eine sehr kurze.
Mhm.
Und wenn ich das halt umgehen will, brauche ich halt noch eine echte USV. Die lohnt sich aber nur für Geräte, wo ich es wirklich brauche. Also Stichwort Server.
Und ich muss mich als Kunde aktiv dafür entscheiden. Also ich muss sagen, ich möchte gerne Notstrom. Das muss ich meinem Installateur genauso mitteilen. Danach wird er den passenden Wechselrichter auswählen, weil nicht jeder Wechselrichter das kann. Die Grundausstattung eines Wechselrichters ist genauso wie beim Balkonkraftwerkswechselrichter. Das ist so Norm, das ist so Vorschrift. Ein Wechselrichter muss einen NA-Schutz haben, egal wie groß der ist.
Mhm.
Hat der also diesen Netz- und Anlagenschutz und schaltet innerhalb von unter 200 Millisekunden aus. Und das tut ein normaler Wechselrichter einfach und hält dann einfach die Klappe.
Mhm.
Das heißt, wenn ich Notstrom will, brauche ich einen speziellen. Und auch da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt auch da Systeme mit Akku dann, in dem ich eine Steckdose am Wechselrichter habe. Das ist die einfachste Variante. Dann wird an meiner Hausverkabelung gar nichts geändert. Dann kann ich diese eine Steckdose nehmen und sagen, okay, es gibt jetzt irgendwie offensichtlich einen längeren Ausfall. Ich stöpsel mal meinen Kühlschrank um. Den kommt es direkt in diese eine Dose.
Mhm.
Das ist das Einfachste. Und die komplizierteren Anlagen sind dann eben mit dem Umschalter. Die kosten dann wieder Platz im Zählerschrank. Also auch eine Menge Platz im Zählerschrank oder einen separaten Schrank dafür, wenn ich dann das ganze Haus damit versorgen will. Oder ich sage, ich hätte gerne nur Teile meines Hauses. Also das kann ich am besten dann machen, wenn ich das Haus gerade neu plane. Es gibt ja vielleicht Steckdosen, die sind notstromrelevant und viele Steckdosen sind es einfach nicht.
Mhm.
Dann kann ich sagen, Router ja, Kühlschrank ja, den Rest nicht.
Ich höre so ein bisschen raus, also unterbrechungsfrei geht's sowieso nicht. Das heißt, Versorgung bei Stromausfall oder Notstromversorgung ist jetzt mehr so das Sahnehäubchen auf so einer Anlage, was man
nicht
unbedingt benötigt.
Ich sag mal, wenn man im Sommer einen vollen Akku hat, die ganze Straße ist dunkel, das eigene Haus leuchtet aber noch, dann kommen die Nachbarn und gucken.
Ja.
Das ist ein schöner Effekt, aber es ist nicht lebensnotwendig.
Ja.
Also die Nachbarn kommen auch und gucken, weil es bei mir auch dunkel ist und dann haben wir Kerzen in der Hand, ist auch schön. Also man braucht das nicht zwingend.
Die Nachfrage ist aber deutlich gestiegen. Also dadurch, dass irgendwie auch eine gefühlte Unsicherheit im Bereich Energieversorgung entstanden ist, die gar nicht faktisch nicht begründet ist, aber die ist einfach gefühlt entstanden, als die Energiepreise auch stiegen. In dem Moment stiegen auch die Nachfrage. Früher war das eher so ein sehr nischiges Hobby, Not- und Ersatzstrom. Heute fordern das mehr Kunden an. Kann man machen, muss man damit rechnen. Es kostet halt auch ein paar Mark mehr.
Weil der Aufpreis ist inzwischen extrem gesunken. Ich weiß, damals bei mir war das so in der Größenordnung 1.500 Euro Unterschied mit und ohne. Inzwischen ist das aber um die 500 Euro nur noch groß geworden, dieser Unterschied. Und klar, der erhöhte Installationsaufwand kommt nochmal oben drauf, aber für das Gerät an sich hat sich das einfach auch durch die steigende Nachfrage angeglichen. Insofern, es schadet nichts, das mitzunehmen. Wenn es aber besondere Umstände macht, dann würde ich eher sagen, also lieber ein bisschen größeren Akku oder ein bisschen mehr PV als jetzt unbedingt so eine Notstromversorgung.
Den Akku möchte man aber ja offensichtlich tatsächlich haben. Ne? Wenn Selbstverbrauchen so viel mehr bringt, dann will man scheinbar den Akku haben. Zumal du auch geschrieben hattest, die haben ja eine andere Zellchemie. Ne? Das ist ja jetzt kein Lithium-Ionen-Akku wie in meinem Handy, der nach 3 Jahren kaputt ist, sondern der hält auch ein bisschen.
Und ja, da muss man generell nochmal einen Schritt zurücktreten. Also auch moderne Lithium-Ionen-Akkus sind nach 3 Jahren nicht mehr kaputt. Es hängt ganz stark davon ab, wie das Lade- und Entlademanagement aussieht.
100% ist immer doof, ne?
Ja, genau. 100% leer machen ist halt Mist. Und ganz 100% voll machen mögen sie auch nicht so gerne. Ja. Nichtsdestotrotz verwendet man bei PV-Akkus in der Regel Lithium-Eisen, also LiPePHO4. Mhm.
Lithium-Eisenphosphat.
Ich kann mir das immer nicht merken, diese Abkürzung.
Ja, ist korrekt.
Und die sind halt, haben eine höhere Energie, höheres Leistungsgewicht. Das heißt, sie brauchen mehr Gewicht, mehr Volumen pro Kilowattstunde. Mhm. Das ist in einem Auto doof, obwohl günstige Autos haben das eben auch. Aber es ist
im Keller ist egal,
ne? Wurst egal, weil ich will das ja nicht mit mir rumtragen, das Teil. Der zweite Vorteil von diesen Akkus ist halt, dass sie unempfindlicher sind. Das heißt, sie gehen nicht mehr so schnell durch. Diese berühmte Gefahr des Akkubrandes ist da nicht so hoch wie bei ganz klassischen, altmodischen Lithiumzellen. Und sie haben bei entsprechendem Akkumanagement eben auch eine höhere Lebenserwartung. Das heißt, man geht da inzwischen schon in der Größenordnung deutlich über 10 bis hin zu 15 Jahren aus. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache. Dann muss der Akku sich nur über diese oder kann der Akku sich über diese längere Zeit amortisieren und lohnt sich dann entsprechend mehr.
Kann man über den Daumen für die längere Zeit eine Zahl nennen? Das ist wahrscheinlich hochgradig individuell, ne?
Also es hängt halt einfach stumpf davon ab. Man muss ja immer die Gesamtanlage betrachten. Es hängt stumpf davon ab, wie ist der Eigenverbrauch. Ich habe, als ich meine Anlage installiert habe, ausgerechnet, dass ich mit dem damaligen Energieverbrauch nach 8 Jahren die Anlage bezahlt habe durch den eingesparten Strom. Mhm. Inzwischen verbrauche ich sehr viel mehr selber. Das heißt, die Amortisationszeit reduziert sich nochmal.
Ja.
Also wahrscheinlich bin ich jetzt bei 7 Jahren. Nach 7 Jahren ist das ganze System bezahlt. Und jetzt verdiene ich quasi Geld. Ab diesen 7 Jahren, vorausgesetzt, nichts geht kaputt. Ich werde es in 6 Jahren wissen. Ist die Anlage jetzt alt und weiß ich, ob ich richtig gerechnet habe oder ob das Ganze ein Sauertopf war. Aber ich gehe fest davon aus, dass das mit den modernen Komponenten schon so mindestens 10 Jahre hält, wenn nicht sogar 20. Und Solarmodule selber halten erstaunlich lange. Das hat man früher, hat man immer gedacht, die altern sehr schnell und das war bei den ersten Generationen auch wirklich noch so. Aber inzwischen ist es so, dass so ein Modul verliert 0,1% Wirkungsgrad pro Jahr.
Das ist jetzt nicht so viel.
Das geht jetzt nicht von diesen 20% 0,1% weiter runter, sondern es wird halt um 0,1% schlechter pro Jahr.
Ja.
Das heißt, ein System, das jetzt 20% hat dann vielleicht in 10 Jahren nur noch 19,1% Wirkungsgrad. Also dann sind die Zellen aber immer noch super gut und deshalb sagt man inzwischen 30 Jahre hält sowas, vorausgesetzt ich hätte nicht Hagel oder andere unerfreuliche Dinge, die mir das Ganze kaputt gemacht haben.
Und eine Menge Dinge bleiben übrigens auch einfach, wenn meine Anlage wirklich in 20 oder 25 Jahren mal getauscht werden sollte, also die Module getauscht werden, dann bleibt zum Beispiel die Unterkonstruktion. Das ist einfach, sind Aluprofile, die waren auch teuer.
Ja.
Heute sind sie noch teurer als vor 10, 15 Jahren wegen Energiekosten. Mhm. Die Aluprofile bleiben. Das heißt, es müsste nur jemand kommen und neue Module drauflegen. Und das ist echt ein Projekt für einen Vormittag, ein Einfamilienhaus mit neuen Modulen belegen.
Hausverkabelung bleibt ja dann üblicherweise auch bestehen.
Ja, selbst wenn ich den Wechselrichter tauschen muss, ist das halt auch nur eine kleine Komponente, das geht relativ schnell. Bei den integrierten Wechselrichtern, so wie ich einen habe, wird es dann natürlich ärgerlich, weil ich mein Gesamtsystem dann tauschen müsste. Aber trotzdem sind es immer nur kleine Sachen, die getauscht werden müssen.
Ja.
Insofern.
Jan hatte in seinem Artikel ja sehr schön aufgebaut, wie man den eigenen Bedarf erstmal einschätzt, die Anlagengröße kalkuliert und wie schnell sich das dann amortisiert. Da war ein Satz, wo ich wirklich herzhaft gelacht habe. Du hast eine sehr schöne Beispielrechnung vorgegeben, ne? Was die Einspeisung bringt, was die Module kosten und wann es sich dann amortisiert hätte und endest dann mit dem Nebensatz. Und es amortisiert sich dann eigentlich ziemlich genau an dem Punkt, wo der Wechselrichter oft schon das erste Mal kaputt geht. Da musste ich herzhaft lachen. Aber das treibt mich dann nicht in den Ruin, wenn da mal so ein Bauelement ausfällt.
Ein Wechselrichter kann kaputt gehen. Also wenn wir sagen, Module können wir 20 Jahre garantieren, das garantieren auch die Hersteller. 25 Jahre sind realistisch und 30. Wir wissen es heute nicht, wie soll man das rausfinden, aber 30 sind auch machbar. Mhm. Das ist der Zeitraum für Module. Für Kabel ist der Zeitraum eher unendlich. Für Wechselrichter liegt der Zeitraum so um die 13, 14 Jahre. Fangen die ersten Wechselrichter an und haben kleinere Zicken. Dann wachen sie morgens mal nicht mehr auf, weil irgendwie die Ansteuerung für einen Netzteil da drin kaputt ist. Man kann sowas teilweise auch reparieren, aber so ab 13, 14 Jahren geht es los, dass man die ersten Ärgernisse mit seinem Wechselrichter hat. Manchmal. Es gibt auch Wechselrichter, ich kenne auch Wechselrichter von deutschen Herstellern, die haben die 20 Jahre hinter sich. Da ist nie was mit gewesen, die haben nie gezuckt. Da ist nicht mal der Lüfter laut. Aber es ist halt am Ende auch ein elektronisches Gerät. Es ist ein vergleichsweise robustes elektronisches Gerät, aber auf 20 Jahre garantieren kann niemand, dass ein Wechselrichter hält.
Okay.
Und dann muss ich halt wieder einrechnen, neuer Wechselrichter kostet dann 1.500 bis 2.000 Euro. Aber die gute Nachricht ist, in 10 oder 15 Jahren wird es auch andere Wechselrichter geben. Da wird es neue Möglichkeiten geben. Da ist vielleicht Notstrom dann schon drin oder es gibt ganz andere abgefahrene neue Techniken, dass sich der Tausch dann lohnt. Aber man kann sich das so grob im Hinterkopf mal merken. Wenn ich 100 Euro im Jahr zurücklege für einen neuen Wechselrichter von meinen Erträgen, dann bin ich in 13 Jahren nicht überrascht, sondern kann dann den Austausch davon zahlen.
Also kann man im Prinzip schon zusammenfassen, die Zellen auf dem Dach, da muss ich mir erstmal jetzt mal wirklich Sturm, Hagel, Unwetter, unvorhergesehene Dinge rausgenommen. Um die Zellen muss ich mir keine Sorgen machen. Wechselrichter geht kaputt, so wie jede Heizung und jeder Herd irgendwann mal kaputt gehen kann. Aber unterm Strich, es lohnt sich auf jeden Fall und es wird sich innerhalb von ein paar Jahren immer amortisiert haben.
Gegen Hagel kann ich das Ding auch noch versichern.
Genau.
Am besten auch auf Neuwert, dann kann es, wenn es wirklich mal hagelt, also die Geräte, die Module werden auf Hagel getestet, die werden in solchen Kammern mit Hagelkörnern beschossen, um zu gucken, ob die nicht kaputt gehen. Normalen Hagel halten die Dinger absolut aus. Es gibt dann mal so ein Jahrhundert-Hagel-Ereignis pro Stadt. Das ist dann einmal pro Jahrhundert und man kann dann selber im Kopf ausrechnen, ob man die Versicherung zahlen möchte oder
das Geld einfach zur Seite
legen. Oder ob letztes Jahr schon das Jahrhundert, ob letztes Jahr schon der Jahrhunderthagel war, eins von beiden.
Okay, verstehe. Ja, gerade zu der mechanischen Haltbarkeit von den Zellen hatte Georg ja auch noch ein paar spannende Sachen geschrieben. Das können wir jetzt leider, ich sehe schon, wir haben schon eine Stunde rum, das können wir alles gar nicht mehr aufgreifen tatsächlich. Aber selbst bei den Zellen gibt es ja Unterschiede, wie die Rückseite beschaffen ist, ob die Rückseite auch noch Strom erzeugen kann. Also lest euch die beiden Artikel auf jeden Fall nochmal durch. Georg schreibt viele spannende Sachen über die Arten der Zellen und über die unterschiedlichen Arten der Wechselrichter. Das ist ja auch nicht so, dass es da jetzt nur einen Wechselrichter gibt. Das wäre ja zu leicht. Jan mit der Bedarfsplanung und der Anlagengrößenkalkulation. Mega spannende Artikel, toll geschrieben.
Und es gibt noch eine dritte Komponente, nämlich die Auswertung.
Ich wollte gerade sagen, Christoph Windeck, der nicht in die Sendung kommen konnte, weil er meinte, er hätte nicht so viel zu sagen heute zu dem Thema. Der hat einen sehr guten Artikel noch hinten dran geschrieben, genau wie man es auswertet und im Auge behält. Das ist natürlich gerade, wenn man so ein bisschen nerdig unterwegs ist, so wie ihr, auch spannend, wenn man halt einfach mal sieht, okay, wie viel habe ich erzeugt, wie viel habe ich eingespeist. Auch nochmal richtig spannend, der dritte Artikel.
Und vielleicht auch das Kriterium, also wenn ich die Frage mir stelle, welchen Wechselrichter soll ich kaufen, die sind von Wirkungsgrad alle sehr, sehr ähnlich. Ja. das Auswertungstool und die passende App und das Ökosystem so drumrum mit Auswertung, Monitoring, das ist vielleicht auch eine gute Kaufentscheidung für oder gegen einen Hersteller. Ja. Wenn der Hersteller sagt, ja, wir haben hier irgendeine chinesische Cloud, die Daten gehen irgendwo hin und sie müssen unseren Datenschutzbestimmungen zustimmen, auch wenn sie nicht so toll sind, dann ist das vielleicht ein Argument für viele zu sagen, dann nehme ich diesen Hersteller nicht und bleib bei einem europäischen Hersteller, ja, weil der meine Daten in Europa verarbeitet. Deswegen ist Monitoring gerade für unsere Zielgruppe, denke ich, ein absolut entscheidendes Kriterium. Weil ob der 96 oder 96,5% Wirkungsgrad im Labor hat, das ist nicht so relevant.
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, also ich muss gestehen, im Zuge der Vorbereitung hier für die heutige Runde, mega spannend, auch wenn es tatsächlich bislang mich nicht betroffen hat, mangels Balkon, mangels Eigentumswohnung oder eigenem Haus. Richtig schöner Artikel, lest ihr euch alle drei durch. Schreibt gerne in die Kommentare nochmal, ob ihr wenigstens auch vielleicht mit einem Balkonkraftwerk, so wie ich, ins Grübeln gekommen seid. Und vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Und gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis die Tage.
Tschüss.